SWR 2 aktuell.
Das sind die großen Themen dieser halben Stunde. Kein Geld mehr, wenn man als Arbeitnehmer in Corona-Quarantäne muss. Über die Regelungen spreche ich mit dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsminister Hoch. Nach den Durchsuchungen im Finanzministerium Ermittlungen gegen einen Staatssekretär. Warum ausgerechnet jetzt? Einschätzungen dazu von unserem Hauptstadtkorrespondenten und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und ihre Rede zur Lage der Europäischen Union wird uns auch beschäftigen. Mein Name ist Christian Rönspieß. Guten Tag. Wer nicht gegen Corona geimpft ist und in Quarantäne muss, bekommt demnächst für diese Zeit kein Geld mehr, also keine Lohnersatzleistungen. In Baden-Württemberg gilt das schon, in Rheinland-Pfalz soll es so ab dem 1. Oktober gelten. Und in einer Woche will die Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern sich auf einheitliche Regelungen zum Thema Lohnfortzahlung im Quarantänefall einigen. Darüber spreche ich mit Clemens Hoch von der SPD. Er ist Gesundheitsminister von Rheinland-Pfalz. Guten Tag, Herr Hoch.
Guten Tag, Herr Rönspieß.
Die Gewerkschaften sind gegen eine solche Regelung. DGB-Chef Hoffmann hat heute früh im Deutschlandfunk Folgendes gesagt.
Hier wird ein Konflikt auf die Beschäftigten und im Zweifelsfall auf die Betriebe verlagert, weil damit ist nichts anderes als eine indirekte Impfpflicht verbunden. Und da soll Politik sich ehrlich machen und sich entscheiden, was sie will.
Herr Hoffmann sagt, die Politik solle sich ehrlich machen. Ist es nicht doch eine Impfpflicht durch die Hintertür?
Es ist dezidiert keine Impfpflicht durch die Hintertür. Jeder ist frei, sich impfen zu lassen oder eben nicht. Ich selber werbe jeden Tag sehr dafür, dass noch mehr Menschen sich impfen lassen. Die Impfung ist gut verträglich und wir sehen in den aktuellen Zahlen, wie gut Impfen gegen die Pandemie wirkt. Hier geht es auch nicht darum, dass mit Corona infizierte Menschen, also die erkrankt sind, Sorge haben müssen, dass sie keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall haben, sondern bei der Frage der Lohnfortzahlung geht es darum, ob jemand, der Kontaktperson war und in Quarantäne muss, dann auch weiter Lohn bekommt. Und da ist das Bundesgesetz, das Infektionsschutzgesetz, sehr eindeutig.
Aber es geht dabei ja doch schon auch darum, einen gewissen Druck aufzubauen, wie auch zum Beispiel mit der 2G-Regel unter bestimmten Voraussetzungen. Wenn ich Angst haben muss, dass ich kein Geld bekomme für den Fall, dass ich eine Kontaktperson bin und in Quarantäne muss, das bedeutet ja schon einen gewissen Druck.
Das mag von dem einen oder anderen als Druck empfunden werden. Es geht uns aber nicht darum, dass wir Druck aufbauen auf die Ungeimpften, sondern mir geht es darum, dass wir den Menschen, die sich haben impfen lassen, also für ihre eigene Gesundheit und für die ihrer Mitmenschen alles getan haben, was im Moment möglich ist, so viel Freiheit und Normalität wieder zu ermöglichen. Und das gelingt ganz gut. Und das Infektionsschutzgesetz ist eindeutig, ich sagte das schon, wer eine öffentlich empfohlene Impfung nicht in Anspruch nimmt, der hat keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung, wenn er in Quarantäne muss. Das steht schon länger so im Gesetz und nicht erst seit Corona. Und wir haben uns in Rheinland-Pfalz entschieden, dass dieser Fall ab dem 1. Oktober dann auch eintritt. Wenn Sie nämlich zurückrechnen mit der Immunisierung und dem Abstand zwischen zwei Impfungen, dann sind wir uns ganz sicher, dass wir jedem Erwachsenen ab dem 1. August auch ein konkretes Impfangebot gemacht haben. Und dementsprechend tritt dann ab 1. Oktober diese Rechtsfolge auch ein.
Verdi-Chef Wernicke sagt, statt diesen Druck aufzubauen, sollten die Arbeitgeber lieber intensiv für die Impfung werben und sie auch während der Arbeitszeit möglich machen.
Ich finde sehr gut, wenn Arbeitgeber für die Impfung werben und wenn auch die Arbeitnehmervertreter für die Impfung werben. Wir in Rheinland-Pfalz haben da einen großen Schulterschluss zwischen den Gewerkschaften, zwischen den Arbeitgeberverbänden und den IHK. Alle werben sehr dafür, dass man sich doch bitte impfen lässt. Und die allermeisten Betriebe und Unternehmen, der öffentliche Bereich, ermöglicht das auch während der Arbeitszeit. Ich komme gerade von einer Betriebsversammlung bei einem Unternehmen bei mir in der Heimat. Die schreiben Zeit gut, wenn man sich während der Arbeitszeit impfen lässt. Das funktioniert vorbildlich. Aber es haben sich eben noch nicht genug Erwachsene impfen lassen, um tatsächlich zu sagen, wir kommen sicher durch den Winter.
Schauen wir es mal von der anderen Seite an. Nach 1,5 Jahren Pandemie und mehreren Monaten, seit es Impfstoffe gibt, da kann man ja eigentlich wissen oder verstanden haben, wie wichtig und sinnvoll so eine Impfung ist. Hilft vielleicht manchmal nur so ein bisschen, ich nenne es mal, subtiler Druck?
Was wir gerade erleben in dieser Diskussion um die Lohnfortzahlung, ist vielleicht eher so ein Wachrütteln. Und wenn dieses Wachrütteln dazu führt, dass sich der ein oder andere noch für eine Impfung entscheidet, dann nutzt das der Gesundheit des Einzelnen, aber auch der ganzen Gesellschaft. Und dann hätten wir ein bisschen was erreicht, um unsere Impfquote weiter zu verbessern.
Nächste Woche soll bei der Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern möglichst eine einheitliche Regelung zum Thema Lohnfortzahlung im Quarantänefall gefunden werden. Glauben Sie, dass das klappt? Bei den Corona-Regelungen in der Vergangenheit gab es ja nach den Konferenzen immer erstmal die Ansage, bundesweit soll das und das gelten, und kurz danach sind einzelne Länder ausgeschert und haben doch wieder ihr eigenes Ding gemacht. Glauben Sie, dass es eine einheitliche Regelung gibt?
Es gibt eine einheitliche Regelung, die steht im Gesetz drin, im Infektionsschutzgesetz des Bundes. Und ich habe leider vom Bundesgesundheitsminister noch nicht vernommen, was er sich denn vorstellt für diese Regelung. Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder haben im Frühjahr versprochen, jeder Erwachsene bekommt über den Sommer ein Impfangebot. Und dieses Versprechen haben wir in Rheinland-Pfalz eingehalten. Spätestens ab dem 1. August konnte sich jeder impfen lassen, zu jedem Zeitpunkt, in dem er wollte. Und die Konsequenz dieses Versprechens ist in der Kehrseite, dass wir sagen, ab 1. Oktober müssen diejenigen also, die sich haben bewusst nicht impfen lassen, im Falle einer Quarantäne dann auch die Konsequenzen tragen. Und wenn es jetzt noch jemand nutzt, sich schnell impfen zu lassen, zum Beispiel mit Johnson & Johnson, das ist nach einer Impfung dann alles durch und nach 14 Tagen tritt die Immunisierung ein, dann ist man pünktlich zum 1. Oktober auch immunisiert und dann freue ich mich über jede Impfung, die vorgenommen wird.
Sagt Clemens Hoch, der SPD-Gesundheitsminister von Rheinland-Pfalz. Dort gilt ab Oktober, wer Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte und, weil er oder sie nicht geimpft ist, in Quarantäne muss, der bekommt keine Lohnfortzahlung mehr für diese Zeit. In Baden-Württemberg gilt das schon ab Mitte September. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Deutschland diskutiert also über Regelungen, die für viele wie eine Impfpflicht durch die Hintertür aussehen. Frankreich geht durch die vordere Tür und hat eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen schon eingeführt. Ab heute müssen in Frankreich alle Beschäftigten im Gesundheitswesen und bei der Feuerwehr nachweisen, dass sie mindestens eine Impfdosis gegen das Coronavirus bekommen haben. Diese Impfpflicht hat gravierende Folgen für diejenigen, die sich weigern. Julia Borutta aus Paris über eine Maßnahme, die bei unseren Nachbarn sehr umstritten, aber auch sehr erfolgreich ist.
Die Aufregung sei völlig unangemessen, findet Martin Hirsch. Der Direktor der öffentlichen Krankenhäuser von Paris zieht einen einfachen Vergleich. Ein Zugführer muss einen Augentest bestehen, bevor er den Job machen kann. Unser Augentest ist der Nachweis, dass wir niemanden mit Covid anstecken können. So gelassen und pragmatisch sehen es nicht alle. Die Impfpflicht für die Beschäftigten in Krankenhäusern und Altenheimen, in Arztpraxen und Apotheken, bei der Feuerwehr oder sogar für Medizinstudenten sorgt für wiederkehrende Proteste und für Stress in den ohnehin unterbesetzten Teams der Krankenhäuser. Jetzt werden noch mehr Pflegerinnen und Pfleger ausfallen, fürchtet Cédric Lucier von der Krankenhausgruppe Nord-Essonne. Wenn Mitarbeiter nicht arbeiten können, weil sie nicht geimpft sind, müssen natürlich die Kollegen einspringen und Überstunden machen, um die Lücke zu füllen. Wie groß diese Lücke aber tatsächlich sein wird, ist nur schwer absehbar. Laut der französischen Gesundheitsbehörde sind rund 84% der Angestellten im Gesundheitsbereich vollständig geimpft. Unter den freiberuflich tätigen Ärztinnen oder ambulanten Pflegern sind es sogar 91%. Die zuständige Gewerkschaft CGT warnt zwar, die jetzt greifende Impfpflicht könne dazu führen, dass in den Krankenhäusern weniger Patienten aufgenommen und Operationen ganz abgesagt werden. Doch viele Gesundheitsmanager gehen davon aus, dass sich nur eine sehr geringe Zahl von 1-2% der Beschäftigten dauerhaft einer Impfung widersetzen wird. Deshalb ist Martin Hirsch optimistisch. Die bevorstehende Woche wird zwar schwierig, aber ist es die Mühe nicht wert? Die Antwort ist ja. Hat die Impfpflicht zu einer Steigerung der Impfrate geführt? Ja. Hat die Impfung zu weniger Erkrankungen und Ausfällen im Gesundheitswesen geführt? Ganz klar ja. Die Quote klettert also. Denn wer heute nicht mindestens die erste Dosis vorweist, kann vom Arbeitgeber suspendiert werden. Ohne Gehaltszahlung. Ab Mitte Oktober dann müssen alle 2,7 Millionen Beschäftigten der betroffenen Berufsgruppen die vollständige Impfung nachweisen. Doch die Krankenhäuser sind findig. In Lyon etwa bekommen alle nicht geimpften Mitarbeiter der Krankenhäuser eine Erinnerungs-SMS aufs Handy, inklusive Vorzugsreservierung in einem Impfzentrum.
Zurück nach Deutschland. 2,5 Wochen vor der Bundestagswahl haben Ermittler am vergangenen Donnerstag 2 Bundesministerien durchsucht. das Finanzministerium von SPD-Kanzlerkandidat Scholz und das Justizministerium, das von SPD-Ministerin Lambrecht geführt wird. Es hat natürlich in der Öffentlichkeit für Aufsehen gesorgt. Postwendend kam scharfe Kritik aus den Reihen der Union. Ist ja Wahlkampf. Inzwischen wird gegen Wolfgang Schmidt, einen Staatssekretär im Finanzministerium, ermittelt. SPD-Kanzlerkandidat Scholz hat gestern im ZDF gesagt, es sei gut, dass die Vorwürfe jetzt in einem Verfahren geklärt würden. Alfred Schmidt im Hauptstadtstudio. Was passiert da gerade?
Naja, was passiert ist, dass die Staatsanwaltschaft einfach herausfinden muss, ob es okay war oder nicht, dass eben Wolfgang Schmidt, Staatssekretär bei Olaf Scholz, auf Twitter ein Foto veröffentlicht hat, auf dem Teile des Gerichtsbeschlusses zu sehen sind, mit dem die Durchsuchung des Finanzministeriums angeordnet wurde. Da ist jetzt die Frage, die Staatsanwaltschaft könnte es möglicherweise deuten als einen Anfangsverdacht einer verbotenen Mitteilung über Gerichtsverhandlungen. Wenn das so ist, dann wäre das natürlich erneut peinlich, denn so viel muss man auch dazu sagen. Diese Durchsuchungen bei Scholz-Ministerium und auch im Justizministerium dienten ja dem Zweck herauszufinden, ob beide Bescheid wussten, instruiert waren und möglicherweise Einzelheiten dazu sagen können und Auskunft geben, wie die Kommunikation gelaufen ist mit dieser Sondereinheit beim Zoll, der Geldwäsche rausfinden soll. Das heißt, jetzt kommt es darauf an, wie die ganze Sache dargestellt wird. Im Moment ist es ein lediglich routinemäßiger juristischer Vorgang, aber der natürlich sehr, sehr peinlich ist für den Minister und Vizekanzler so kurz vor der Wahl.
Ich habe schon gesagt, es ist Wahlkampf. Unionskandidat Laschet hat das Ganze schon genutzt, um ordentlich gegen Scholz zu keilen. Wie gefährlich kann das für den SPD-Kandidaten jetzt noch werden?
Das hängt davon ab, wie stark das ganze Thema in den Medien noch besprochen wird. Wir reden ja auch gerade darüber, aber ich würde mal sagen, in einer erläuternden und erklärenden Weise und auch in einer Weise, dass das Publikum verstehen kann, was da eigentlich gerade passiert. Man muss sich nochmal vor Augen halten, diese Geldwäschebekämpfungseinheit beim Zoll, die ist dahin gekommen, weil sie besondere Kompetenzen haben soll, zum Beispiel in der Mitteilung über verdächtige Geldsummen. Das heißt, wenn Banken an diese Sondereinheit vom Zoll melden, hört mal, wir haben hier den Verdacht von Geldwäsche oder zumindest den Verdacht verdächtiger Summen, dann muss diese Einheit das schnell weiterleiten an die zuständigen Justizbehörden. Und es gibt den Verdacht, dass das nicht in allen Fällen passiert ist. Und das ist nicht Schlamperei, sondern die Behörde würde sich dann selbst strafbar machen. Es wäre Strafvereitelung im Amt. Das heißt, die Sache läuft schon seit Jahren. Die Sache ist auch wichtig, dass sie aufgeklärt wird. Nur das Timing, das ist halt für Scholz schlecht. Und es könnte ihn möglicherweise Sympathiepunkte kosten. Andere Stimmen hier in Berlin sagen, ach, das ist so kompliziert, bis man das versteht, hat es wahrscheinlich eher wenige Effekte so kurz vor der Wahl.
Ja, Timing ist ein entscheidendes Stichwort. Von einigen werden schon Parallelen gezogen zur US-Präsidentschaftswahl von 2016, als kurz vor der Wahl die E-Mail-Affäre von Hillary Clinton nochmal ausführlich vom FBI untersucht wurde. Was steckt jetzt in diesem Fall hinter diesem Vergleich?
Dahinter steckt, glaube ich, dass die Leute, die die ganze Sache ins Rollen gebracht haben, sehr nah an der CDU oder CDU-Mitglieder sind. Dazu muss man wissen, dass die Justizministerin des Landes Niedersachsen CDU ist und das Ganze ging ja aus von der Staatsanwaltschaft Osnabrück, die aber ohnehin zuständig ist, die einen richterlichen Beschluss auch hat. Jetzt gibt's Leute, die sagen, ja, das ist ja toll, der richterliche Beschluss kommt von einem Mann, der CDU-Kommunalpolitiker ist. Also da wird dann schon gesehen, wir haben einen Kanzlerkandidaten der SPD, der sehr weit vorne liegt. Na, da wollen wir doch mal versuchen, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, Dinge so hinzudeichseln, dass sie eben vom Timing her noch eine Welle machen vor der Wahl. Der Verdacht muss erlaubt sein, aber man muss auch aufpassen, was man nahelegt und was ein berechtigtes Interesse ist, Dinge herauszubekommen. Ich glaube, ein entscheidender Unterschied zu Hillary Clinton ist auch, dass es ja damals darum ging, dass sie bestimmte dienstliche Mails auf ihrem privaten Server hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Das ist schon nochmal ein anderes Kaliber. Also ich würde mal sagen, was beide miteinander verbindet, ist, dass es um Vertrauen geht in eine Person, die ein Führungsamt anstrebt. Und dann versucht man natürlich möglicherweise im Wahlkampf, dieses Vertrauen zu erschüttern. Das ist vielleicht, sagen wir mal, in der Liebe und im Krieg sind alle Mittel erlaubt, eine Sache, die nahe liegt. Und ob es sich tatsächlich bewahrheitet, dass es so war, oder ob es ein ganz korrekter juristischer Vorgang ist, das wissen wir leider erst in ein paar Wochen, wenn die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen abgeschlossen sind und übrigens ja dann auch die Bundestagswahl gelaufen sein wird.
Informationen über die Nachwehen der Durchsuchungen im Justiz- und vor allem im Finanzministerium aus dem Hauptstadtstudio von Alfred Schmidt. State of the Union. Unter dieser Überschrift laufen Reden von US-Präsidenten, wenn es um die Lage der Nation geht. Seit einiger Zeit gibt es das auch in der Europäischen Union. Ex-Kommissionspräsident Juncker hat sich das in den USA abgeschaut und etabliert. Am Vormittag hat die aktuelle EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im EU-Parlament in Straßburg ihre Rede zur Lage der Union gehalten und dabei unter anderem angekündigt, dass die EU noch mehr Corona-Impfstoff nach Afrika liefern will. Helga Schmidt berichtet.
Ursula von der Leyen erwähnte Deutschland nicht direkt, als sie in ihrer Rede auf die Erfolge der Impfkampagne zu sprechen kam. Die Botschaft ging aber trotzdem in Richtung Berlin. Die Kampagne müsse an Fahrt aufnehmen, sagte sie, sonst drohe eine Pandemie der Ungeimpften. Andere EU-Länder wie Portugal, Spanien und Belgien haben schon rund 80% ihrer Bevölkerung geimpft. Deutschland liegt deutlich dahinter. Von der Leyen verteidigte auch ihre Impfstoffpolitik in der Kommission. In der größten globalen Gesundheitskrise seit einem Jahrhundert habe man zusammengestanden, sodass jeder Teil Europas Zugang zum lebensrettenden Impfstoff hatte.
In the biggest global health crisis for a century, we chose to go it together. So that every part of Europe had access to the life-saving vaccine.
Die Kommissionschefin konnte auf gute Zahlen verweisen. Im internationalen Vergleich steht die EU gut da. Durchschnittlich sind 70% geimpft. Beim Impftempo liegt die EU damit vor den USA und auch vor Großbritannien. Und das trotz all der Kritik an Brüssel. Diesen Hinweis, auch dieses Mal wieder in Richtung Berlin, wollte die Kommissionschefin sich nicht verkneifen.
Against all critics. Europe is among the world leaders.
Europa habe aber nicht nur die eigenen Bürger versorgt, sondern auch Solidarität mit ärmeren Ländern gezeigt. 700 Millionen Dosen für die EU und die gleiche Menge noch einmal exportiert. Nur Europa habe die Hälfte seiner Produktion mit dem Rest der Welt geteilt.
We were the only ones to share half of our vaccine production with the rest of the world.
Mit Spannung war der außen- und sicherheitspolitische Teil in der Rede zur Lage der Union erwartet worden. Auffallend dabei, von der Leyen sprach kaum über die Niederlage in Afghanistan. Bei ihr stand die Forderung im Vordergrund, jetzt den Aufbau einer europäischen Verteidigungsunion voranzutreiben. Dazu müssten gar keine neuen Einheiten gebildet werden, die gäbe es alle schon. Es fehle schlicht der politische Wille, sie zu nutzen.
You can have the most advanced forces in the world, but if you're never prepared to use them, of what use are they?
Man kann die besten Streitkräfte der Welt haben, aber wenn man nicht vorbereitet ist, sie einzusetzen, was nützen sie dann? Im Streit um den Rechtsstaat verzichtete Ursula von der Leyen darauf, Polen direkt anzusprechen. Aber auch hier war die Ansage klar. Politischen Druck auf die Gerichte werde die EU nicht akzeptieren. Alle Menschen in Europa müssten sich auf gleiche Behandlung vor dem Gesetz verlassen können.
Trotzdem gibt es in einigen Mitgliedstaaten besorgniserregende Entwicklungen. Und hier ist mir eines wichtig. Am Anfang steht immer der Dialog. Aber der Dialog ist kein Selbstzweck. Er muss auch zu einem Ziel führen.
Bundeskanzlerin Merkel hatte sich vorsichtiger geäußert, vorige Woche beim Besuch in Polen den Dialog in den Mittelpunkt gestellt. Ursula von der Leyen scheint das kritischer zu sehen. Nach wie vor hält die Kommission deshalb die Corona-Hilfsgelder für Polen und auch für Ungarn zurück, weil es Zweifel an der Einhaltung der Rechtsstaatsregeln gibt.
Der Bericht zur Rede zur Lage der Europäischen Union war das von Helga Schmidt. Es wäre eine kleine Sensation gewesen. Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom von den Demokraten, musste sich einem sogenannten Recall stellen. Eine Art Misstrauensvotum, über das die Wählerinnen und Wähler abstimmen. Wenn er das gegen seinen republikanischen Gegenkandidaten verloren hätte, dann wäre er nicht nur sein Amt los gewesen, das hätte auch Auswirkungen bis nach Washington gehabt. Deshalb sind Präsident Biden, Vizepräsidentin Harris und andere prominente Politiker der Demokraten Newsom zur Seite gesprungen und haben für ihn geworben. Mit Erfolg. Der kalifornische Gouverneur bleibt im Amt. Er hat die Vertrauensabstimmung mit großem Vorsprung gewonnen. Aus Los Angeles berichtet Katharina Wilhelm.
Man sieht ihm die Erleichterung an. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom verkündet, eine Stunde nachdem die Wahllokale geschlossen haben, dass er im Amt bleiben wird.
We said yes to science. We said yes to vaccines.
Wir haben Ja gesagt zur Wissenschaft, zu Impfungen, Ja dazu, diese Pandemie zu besiegen, Ja zu Frauenrechten und Diversität. All die Dinge, die uns als Kalifornier und Amerikaner wichtig sind. Wie die Nachrichtenagentur AP vermeldete, haben sich nach Auszählung von 60% der Stimmen etwa 2/3 der Kalifornier gegen die Abwahl entschieden. Der Demokrat Newsom war mit der Vertrauensabstimmung in den vergangenen Wochen durchaus ins Schwitzen gekommen. 1,6 Millionen Kalifornier hatten sich in einer Petition für einen sogenannten Recall ausgesprochen, eine Vertrauensabstimmung mit 100.000 mehr Stimmen als notwendig gewesen wären. Mit dem Recall hatten die Kalifornier die Möglichkeit, den amtierenden Gouverneur abzuwählen und im Falle einer Abwahl gleich einen neuen Gouverneur oder Gouverneurin zu bestimmen. Viele Wähler, vor allem der Republikanischen Partei, hatten seine strenge Corona-Politik kritisiert, so wie zum Beispiel David, der vor einem der Wahllokale einen Stand aufgebaut hatte. Viele Leute sind unzufrieden wegen der Covid-Politik, der Obdachlosigkeit, der Kriminalität. Sie sehen, dass sich der Bundesstaat nicht verbessert und verlassen Kalifornien. Manche sprechen vom verlorenen Paradies. Der aussichtsreichste Gegenkandidat war Larry Elder, ein Podcast-Moderator, der für die Republikaner angetreten ist. Er hätte im Falle eines Sieges beispielsweise die Masken- und Impfpflicht abgeschafft. Der schwarze Kandidat machte auch mit kontroversen Aussagen von sich reden, zum Beispiel, dass es kaum mehr Rassismus in den USA gäbe. Dem eher progressiv linken Kalifornien war dies vielleicht eine Spur zu konservativ, auch wenn Elder im Feld der Gegenkandidaten auf die meisten Stimmen kam. Demokratenwähler wie John ärgert der Recall. Dies sei vor allem eine Geldverschwendung gewesen, ein politischer Stunt, sagt er.
I think it was a great waste of time and money. It's also political stunt.
Ob die Gegner des Gouverneurs das Wahlergebnis nun auch akzeptieren werden, ist zum Teil fraglich. Schon vor dem Wahltag wurde in konservativen Medien wie Fox News über einen möglichen Wahlbetrug spekuliert. Das Einzige, das Newsom retten kann, ist Wahlbetrug, so Fox News-Moderatorin Tommy Lahren. Auch bei der US-Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr hatten viele Republikaner die Wahlergebnisse angezweifelt und rechtliche Schritte unternommen. Letztlich wurde das Ergebnis aber bestätigt. Die republikanischen Kandidaten haben bereits im kommenden Jahr erneut die Chance auf das Amt des Gouverneurs in Kalifornien. Am 8. November 2022 finden nämlich die regulären Gouverneurswahlen in dem Bundesstaat statt.
Und aus Kalifornien kommen wir wieder zurück nach Deutschland. Und hier geht der Trend zum Zweit- oder Drittwagen, allen Klimaschutzdebatten zum Trotz. Anfang des Jahres waren hierzulande mehr als 48 Millionen Pkw zugelassen, 14% mehr als vor 10 Jahren. Uwe Bettendorf aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Was sind die Gründe für diesen deutlichen Anstieg?
Also fragt man erstmal die Menschen, warum sie gern ein Auto haben wollen, dann nennen die meisten folgende Argumente: an erster Stelle Flexibilität, die Unabhängigkeit von Bussen und Bahnen, Transportmöglichkeiten, aber auch persönliche Freiheit. Das ist vielen wichtig, erklärt aber noch nicht allein den Anstieg. Aber gerade Ältere sind heute bis ins hohe Alter mobiler als früher. Entsprechend zugenommen hat in dieser Altersgruppe die Pkw-Nutzung. Aber auch Jüngere sind erstaunlicherweise immer noch sehr aufs Auto fixiert, es sei denn, sie wohnen in Freiburg oder Berlin. Jetzt muss man sich so ein Auto aber auch leisten können. Insofern spielt auch die wirtschaftliche Lage eine Rolle und die war bis zur Corona-Krise sehr gut geprägt von Rekordbeschäftigung, aber auch von ordentlichen Lohnabschlüssen in vielen Branchen. Und es leben circa 1,5 Millionen mehr Menschen in Deutschland als vor 10 Jahren und all das hat zu diesem Anstieg bei der Pkw-Nutzung geführt.
Ja, und jetzt wird auch klar, warum wir immer so viel im Stau stehen. Welche Rolle spielen die Berufspendler beim Thema Autonutzung?
Ja, eine ganz zentrale, denn für Millionen Berufspendlerinnen und Pendler ist das Auto erste Wahl, auch auf kürzeren Strecken. Fast jeder zweite Erwerbstätige fährt weniger als 10 Kilometer zur Arbeit. Da könnte man sich bei gutem Wetter auch aufs Rad setzen, also bei passenden Angeboten. Wie etwa Diensträdern steckt da aus meiner Sicht viel Potenzial drin. Öffentliche Verkehrsmittel nutzen dagegen nur 13%. Warum das so ist, darüber gibt die Statistik keinen Aufschluss. Aber viele wollen eben unabhängig von Fahrplänen sein. Corona hat diesen Trend noch verstärkt, weil man sich im eigenen Fahrzeug oft sicherer fühlt als in einem vollen Bus oder in der Pendlerbahn. Ganz interessant ist sicher auch der Aspekt, dass in Flächenländern oder ländlich geprägten Regionen, wie zum Beispiel in Rheinland-Pfalz oder im Saarland, mehr Menschen mit dem Auto unterwegs sind als zum Beispiel in den Stadtstaaten, wo der ÖPNV gut ausgebaut ist. Das ist sicher eine ganz wichtige Voraussetzung, wenn man die Menschen zum Umsteigen bewegen will. Denn die Liebe zum Auto ist halt immer noch sehr groß. Entsprechend groß sind auch die Beharrungskräfte.
Wie steht Deutschland bei der Autonutzung im Vergleich zu anderen EU-Staaten da?
Ja, da liegt Deutschland nur, sag ich mal, im Mittelfeld. 84% des Personenverkehrs entfallen auf den Pkw, 9% auf Züge, 6% auf Busse, 2% auf Tram und U-Bahnen, um diesen Mix mal zu veranschaulichen. Besonders intensiv wird das Auto in Litauen genutzt. Da liegt der Anteil bei 90%. In Tschechien sind es dagegen nur 69%, Österreich 72%.
Vom ungebrochenen Trend zum Auto profitiert natürlich auch die deutsche Autoindustrie. Sind Autoaktien heute auch an der Börse gefragt?
Ja, durchaus. Daimler und BMW, die legen heute leicht zu und stützen damit den DAX, der nach enttäuschenden Konjunkturdaten aus China kaum verändert um die Marke von 15.710 Punkten dümpelt.
Vielen Dank, Uwe Bettendorf aus der SWR-Wirtschaftsredaktion.